Okay, Hasen, sei ehrlich, wie klingt meine Stimme? Ich glaube, ich habe noch nie so spät eine Folge aufgenommen. Ich traue es mich fast nicht sagen, aber es ist 23:45 Uhr, okay? Aber die Wahrheit ist, ich kann es nicht ändern, wie meine Stimme klingt. Dieses Raspberry, das kriege ich halt nicht raus, wenn ich mir so ein bisschen Kompliment heimlich gebe. Nein, was ich sagen will ist, ich klinge entweder verschlafen oder verweint. Beides könnte der Fall sein, parallel oder unabhängig voneinander. Vielleicht bin ich auch einfach in einem klimatisierten Auto gesessen und das vertrage ich nicht. Oder vielleicht habe ich jetzt alle Fenster aufgemacht, die ich aufmachen kann bei dieser Hitze. Und es ist einfach Brommer durch und durch. Die Ex-U-Hasen unter euch werden verstehen, was es ist. Brommer ist Zugluft und gilt als sehr gefährlich. In den ex-jugoslawischen Ländern. Also meine Mutter wollte nie, dass ich das Fenster aufmache unter eine Tür, weil sie meinte, davon kann man krank werden oder irgendwie, keine Ahnung, Entzündungen und was weiß ich was. Naja, anyway, ich freue mich, dass ich da bin. Ich freue mich, dass ihr da seid. Das ist so lustig, wie es wahr ist. Wir sprechen heute über ein Thema, das euch sehr beschäftigt. In jeder Wie geht's Runde wöchentlich geht es darum, wie ihr mit euren Crushes umgehen sollt. Und deswegen war ich so, passt, darüber kann ich reden. Das ist leichtherzig, aber trotzdem durchaus politisch, muss ich sagen. Und deswegen würde ich vorschlagen, ihr holt euch jetzt euren Softdrink eurer Wahl. Ich habe hier ein Soda Holunder mit Eiswürfeln natürlich und Minze vom Balkon. Ich sage euch was, ich habe ein gutes Gefühl. Los geht's mit Alles stabil.
Alex hier. Wie geht's? Alles stabil.
In jeder einzelnen Wie geht's Runde, ohne Witz, geht's um Crushes. Ich nehme mal an, jeder weiß, was Wie geht's ist, aber falls nicht, dann erkläre ich euch kurz, was da so abgeht. Ich frage jeden Sonntag auf Instagram, wie es den Personen, die mir folgen, geht. Also, die können dann erzählen, was sie möchten, und ich antworte auf so viele, wie ich kann. Manchmal sind es irgendwie 10, manchmal sind es auch nur 5, je nachdem, wie viel Zeit ich habe oder wie viele Ressourcen, besser gesagt, weil das doch sehr zeitaufwendig ist. Auf jeden Fall geht es da um ganz viel. Es geht um Beziehung, es geht um Sexualität, es geht um Feminismus, es geht um Empowerment, es geht um Diskriminierungserfahrungen, es geht so um Queer Joy, und ich liebe, liebe, liebe Wie geht's, und deswegen binde ich es auch gerne teilweise einfach in Alles stabil ein. Also wöchentlich gibt es ja auch eine Wie geht's Einsendung, und für mich ist aber wirklich ein Muss, das ich erkenne, nämlich dass euch wirklich die Frage beschäftigt, wie ihr mit euren Crushes umgeht. Und ich glaube, und das ist vielleicht eine steile These, aber hear me out, wenn ihr am Ende dieser Folge, dieser Late-Night-Session denkt, die Alex war ein bisschen zu müde für diese Folge, gebt mir Feedback, ich halte es aus, aber das ist meine steile These. Ich bin der festen Überzeugung, dass Crushes richtig toll sind. Ich glaube, sie sind schön und herzerwärmend und unfassbar aufregend, und ich glaube, diese Aufregung ist etwas, das wir uns erlauben dürfen und sollen, ohne uns schuldig zu fühlen oder ohne gleich super in die Tiefe zu gehen, ja? Also ich würde mich in diesem Crush suhlen. Und wenn ich sage suhlen, dann will ich euch dieses Bild vermitteln. Ich möchte, dass ihr euch meinen Hund Tito, das ist eine englische Bulldogge, okay, vorstellt, wie er in einem See, der so aber am Rand ein bisschen gatschig ist, wie er sich so da reinlegt und sich so richtig schön dreht, und sein weißbraunes Fell ist einfach komplett matschig braun. Und du siehst ihm einfach im Gesicht an, wie er lächelt. Und ich möchte, dass ihr das für euch genauso projiziert. Und ich glaube, dass wir unsere Gefühle auch nicht wirklich kontrollieren können. Ja, also es geht für mich immer mehr um die Frage, na gut, ich fühle jetzt etwas, und was mache ich daraus? Und ich bin jetzt auch nicht der Maßstab, bestimmt nicht. Und ich habe definitiv auch in der Vergangenheit, also als ich Single war, beziehungsweise halt mehrere Personen gedatet habe, da habe ich durchaus mein Herz ein Stück an eine Person, einen Mann verloren, der vielleicht gar nicht so, I don't know, diesen, also der das gar nicht so verdient hat, weil der Crush, so wie er war, vielleicht besser gewesen wäre, wenn er mehr in meinem Kopf passiert wäre. Ohne Spaß. Und ich habe immer einen sehr, wie soll ich sagen, einen sehr kritischen und einen sehr feministischen Blick auf das Ganze. Ich glaube, ich habe so viel Literatur gelesen und lese so viel Literatur, die sich eben mit feministischen, queerpolitischen, gesellschaftskritischen Inhalten beschäftigt, dass ich einfach verstehe, dass alles sehr politisch ist, aber gerade Beziehungen, gerade zwischenmenschliche Beziehungen sind im Kapitalismus und unterm Patriarchat sehr, sehr politisch. Und die Sache ist die, dass ein Crush in erster Linie nichtssagend ist, ja? Ein Crush ist einfach ein Potenzial, das du in einer Person siehst oder das wir in einer Person sehen. Ein Crush ist quasi eine Projektion. Ja, natürlich kann es jetzt sein, dass man eine Person schon ziemlich gut kennt und dann einen Crush entwickelt. Das macht die Sache ein bisschen komplizierter, weil wenn das zum Beispiel, I don't know, ein Friend ist oder ein sehr, sehr enger Friend oder der Best Friend oder Roomie oder so, ja, dann kann das durchaus ein bisschen komplexer werden, trotzdem eine Grenze zu ziehen. Denn die Wahrheit ist, ja, du kennst diese Person in dieser Beziehung, die ihr bisher hattet, aber wenn du einen Crush hast und dem nachgehst oder die Beziehung sich so entwickelt, weil die andere Person auch einen Crush hat, dann kann es durchaus sein, dass es trotzdem nicht direkt so super smooth ist, weil einfach die Beziehung anders ist. Das ist einfach so. Und ich glaube, 5 Jahre Therapie am Buckel lassen mich so ein bisschen verstehen, dass man manchmal Gefühle einfach Gefühle sein lassen kann. Denn du kannst es eh nicht steuern, was du fühlst, aber du kannst sehr wohl steuern, wie du damit umgehst. Also wie handelst du? Und eine Frage, die sehr oft aufkommt, ist, wann ist ein Crush zu früh? Und ich glaube nicht, dass es da ein richtig oder ein falsch gibt. Ich glaube durchaus, dass wenn man jetzt eine Person zum Beispiel nur online kennt, ja, dann glaube ich, dass man umso mehr anerkennen muss, dass es eben nur ein Crush ist. Denn wir können uns bitte alle darauf einigen, dass das, was wir online präsentieren, trotzdem immer nur ein Bruchteil ist, egal wie ehrlich oder radikal ungefiltert, es ist trotzdem immer nur ein Bruchteil und ein Teil, den die Personen bereit sind zu zeigen. Trotzdem würde ich das jetzt zum Beispiel als Crush bezeichnen und trotzdem finde ich das auch schön, dass man sich dann irgendwie, keine Ahnung, was vorstellt. Ist das jetzt eine Person, die vielleicht super coole Videos über, I don't know, Pflanzen postet und du denkst dir so, ah, wie wäre das, wenn ich, I don't know, die Person im Blumenladen treffe oder so. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss schon grinsen, wenn ich das nur erzähle, obwohl ich jetzt überhaupt nicht mich selber meine, sondern einfach nur, weil die Idee, dass ihr jetzt irgendwie diese Vorstellung habt und vielleicht damit einschlaft oder damit in die Arbeit fahrt, die bringt mich zum Lächeln, ja, weil wir haben ja alle so ein bisschen Ideen und Vorstellungen und dann ist es halt interessant, wenn es da eine Person gibt, auf die man das projizieren kann. Das Ding ist nur, ich glaube, es ist extrem wichtig, falls man jetzt so ein Setting hat, wo man sagt, okay, wir lernen uns irgendwie romantisch kennen oder so flirty halt, ja. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir uns trotzdem oder gerade deswegen, sagen wir so, erstmals einfach nur als Personen kennenlernen. Also ich will, dass ihr euch hinsetzt und euch anhört, wie ist diese Person, ja? Was hat die über sich selbst zu erzählen? Welche politischen Werte vertritt diese Person? Wie spricht sie über Friends und Family und Ex-PartnerInnen zum Beispiel? Ich finde, letzteres ist auch immer sehr wichtig. Natürlich würde ich da auch gerne einen Kontext schaffen und sagen, das kann durchaus irgendwie auch schwierig sein zu bewerten. Aber im Grunde ist es für mich so, wenn jetzt ein Cis-Het-Mann, also ein straighter Mann, hergeht und sagt, ja, seine Ex war Uli Psycho und die war dies und das und keine Ahnung, da bin ich schon immer ein bisschen hellhörig, weil ich mir denke, is it really her though? Ich finde, es ist zumindest eine Flag und ich würde dem irgendwie im Detail nachgehen, weil das mag ich eigentlich nicht. Also, wenn es jetzt kein abusive Partner ist, dann ist es natürlich eine andere Geschichte, also, da kann man ja nichts Gutes sagen, sorry, aber ich meine, braucht man jetzt auch nichts schönreden. Also ich will jetzt nicht sagen, oh, bitte müsst ihr verschlossen sein, ihr dürft euch gar nicht verletzlich zeigen oder transparent sein, wie ihr euch fühlt, überhaupt nicht, quite the opposite. Aber ich will damit sagen, dass es einfach, glaube ich, so eine Form von Selbstschutz ist, dass man sagt, ja, passt, ich lerne dich jetzt kennen. Ich finde dich voll interessant, ich finde dich cute, ich finde dich hot, I don't know, whatever. Ja, ich will gern hören, was deine Meinung zu XYZ ist, aber ich schütze mich insofern, als dass ich nicht direkt mich so hineinkippen lasse und mich so in diese Idee schon verliebe, dass wir zusammen glücklich werden und dass die Person einfach für den Rest meines Lebens an meiner Seite sein wird, genauso wie ich mir das vorstelle. Denn I'm sorry, aber das ist in den allermeisten Fällen eine sehr romantisierte Vorstellung, denn Beziehungen sind sehr, sehr viel Arbeit Und Crushes sind einfach sehr impulsiv und nicht immer, aber oft temporär. Manchmal passiert mehr, oft aber auch einfach nicht. Also bei manchen Crushes, die ich hatte, okay, die ich nicht ausgelebt habe zum Beispiel, denke ich mir heute, puh, also das war eher so ein bisschen ein Fiebertraum, sagen wir so. Natürlich habe ich auch ein bisschen recherchiert, was passiert eigentlich mit unserem Kopf, ja, wenn wir uns verlieben. Und quasi kann man sagen, so ein bisschen ist das Gehirn unter Drogen, wenn wir verliebt sind, ja. Also im Grunde idealisieren wir einfach die Person, die wir gerade sehen. Und das bedeutet natürlich auch, dass man so ein bisschen die Augen zudrückt, wenn es um so negative Sachen geht. Und es ist an und für sich ja nichts Schlimmes, dass man so ein bisschen so, wow, so einen Hormon-Cocktail abbekommt, wenn man weiß, dass man diesen Cocktail eben getrunken hat. Wisst ihr, was ich meine? Also möglichst nüchtern an die Sache herangehen, auch wenn das schwierig ist. Ich sag's nochmal, ich weiß eh, dass es nicht leicht ist. Also erstens, ich habe ADHS. Das bedeutet, also ich fühle sehr stark und ich bin auch sehr empathisch und Menschen, die ADHS haben, sind einfach a lot in their feelings und auch in the feelings of everybody else. Das heißt, es ist umso wichtiger, dass man sich irgendwie versucht abzugrenzen und ich bin selber in einem Prozess. Aber in dieser Verliebtheitsphase ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man jetzt nicht direkt irgendwelche Entscheidungen trifft, die das Leben sehr, sehr beeinflussen. Also so früh zusammenziehen und so. Ich weiß nicht, ich habe in meiner letzten zwei Beziehungen, also die ich beendet habe, da bin ich circa nach einem Jahr zusammengezogen und ich fand das schon noch ein bisschen früh, to be honest. Also das muss jeder selber für sich entscheiden und ich will gern nicht sagen, ja, keine Ahnung, zwei Monate ist viel zu wenig, aber im Grunde glaube ich schon, dass es best ist, wenn man sich möglichst, wie gesagt, unabhängig kennenlernt. Und dieses unabhängig heißt auch einfach, dass ich mich jetzt nicht in eine Wohnsituation begebe und dann draufkomme, so nach 7 Monaten, oh mein Gott, diese Person ist überhaupt nicht die Person, von der ich dachte, dass sie es ist. Und jetzt stecke ich fest in einer Wohnung mit einer, I don't know, Mietkündigungsfrist von 3 Monaten. Ich möchte euch einfach nur vor so mehr Arbeit und Effort und Heartbreak bewahren als notwendig, wenn ihr euch wirklich Zeit lasst und dann wisst, okay, jetzt fühle ich mich bereit, dass ich mit der Person zusammenziehen möchte. Auch dieses Zusammenziehen ist wieder so eine Sache, weil ich mir denke, ja, man muss ja auch nicht zusammenziehen. Man kann auch einfach viele Jahre getrennt leben oder halt viel Zeit in der einen Wohnung und in der anderen verbringen. Ich weiß, das ist nicht immer leicht und man muss durchaus privilegiert dafür sein, aber wenn es sich quasi ausgeht, dann ist das vielleicht auch eine Option. Also so ein bisschen weg von der Norm und mehr in das, was das eigene Bedürfnis ist. Und bei Crushes ist es einfach so, dass man, glaube ich, sehr schnell Gefahr läuft, dass man dann zu Dingen Ja sagt, die man gar nicht möchte. Also ich erzähle euch jetzt etwas, was einigermaßen intim ist. Aber ich habe euch ja versprochen, alles stabil liefert BTS und jetzt ist es Punkt Mitternacht. Also warum eigentlich nicht? Ich erzähle euch gleich 2 Sachen heute. Ha! Die erste ist, dass ich, als ich den letzten Mann, den ich gedatet habe, dem habe ich gesagt, dass ich queer bin und dass ich eigentlich weiterhin andere Personen, also insbesondere Frauen und queere Personen, daten möchte. Und er war, wie er meinte damals, fein damit. Das hat ihn nicht gestört, aber irgendwie hat er mich so love gebombt, wirklich, ich droppe diese Wörter nicht einfach so, ich meine das wirklich so, und war irgendwie auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, sehr vereinnahmend, dass ich schnell gemerkt habe, der will mich irgendwie schon in dieser kurzen, also Phase, in der wir uns gerade kennenlernen, und er hat auch in einer anderen Stadt gelebt und ich habe zu dieser Zeit wirklich 2 Städten gelebt, also Berlin und Wien, einfach nur beruflich bedingt war ich die Hälfte des Monats oder sagen wir ein Drittel des Monats in Berlin. Und dann hat er ganz woanders gelebt, in einem anderen Land. Es war für mich von Anfang an klar, okay, das wird jetzt erstmal sehr lang hinausgezögert. Alles chillig, wir sehen uns, aber ich war mega happy über diese Long-Distance-Geschichte, weil ich mich eigentlich nicht so festlegen wollte und einlassen wollte. Ich war bereit, ihn kennenzulernen, aber irgendwie hatte mich hinein, wie soll ich sagen, getrickst, ja, grenzwertig manipuliert, aber so weit muss ich jetzt auch nicht gehen, aber, oh ja, eigentlich schon, eigentlich hat er mich ein bisschen hinein manipuliert, weil ich mir dann dachte, ich weiß genau, ich bin gerade in dieser Verliebtheitsphase, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe das Commitment, und das war irgendwie so leise von mir erwartet und ich habe mich dem hingegeben, natürlich auch, weil ich sozialisiert wurde, wie ich halt sozialisiert wurde. Aber gleichzeitig muss ich sagen, ich habe mich eh sehr stark gewehrt und zum Glück ist es nach sehr, sehr kurzer Zeit, also nach ein paar Monaten, eh in die Brüche gegangen, weil er dann irgendwann meinte, ja, von wegen, ich soll in seine Stadt ziehen, das ist längerfristig doch sowieso das Ziel, oder? Und ich so, was? Wie kommst du auf die Idee? Auf gar keinen Fall, unter gar keinen Umständen. Das war schon so ein bisschen ein Ding, wo ich mir dachte, ich bin froh, dass ich jetzt, zu diesem Zeitpunkt war ich, glaube ich, Ende 20, ja, irgendwie sowas, I don't know, what is time anyway. Und da habe ich zum Glück schon begriffen, dass ich ganz bestimmt nicht in eine fremde Stadt ziehe, in der ich gar nicht leben möchte, für einen Dude, von dem ich nicht mal weiß, ob ich ihn längerfristig sehen möchte. Aber ja, das war eine interessante Erfahrung und da bin ich gut mit diesem Crush umgegangen. Und als es dann vorbei war, meinte meine beste Freundin Melissa noch zu mir, schau, du wirst jetzt 2 Wochen so ein bisschen dran nagen und dann pünktlich an diesem Datum bist du drüber hinweg. Und ich schwöre, es war genauso. Wahrscheinlich hat sie mich irgendwie so ein bisschen in diese Richtung geschubst. Sie hat ja auch Psychologie studiert, sie kennt sich ja aus, ja. Ich bin froh darüber, weil ich da echt gecheckt habe, ah ja, mit Crushes muss man sehr vorsichtig umgehen, weil man auch nicht immer von sich selbst ausgehen darf. Also ich gehe ja in eine Situation hinein mit einer guten Haltung, also mit guter Intention. Aber das bedeutet nicht, dass es meinem Gegenüber genauso geht, dass man gegenüber die gleichen Ideen hat, das gleiche Ziel hat wie ich. Und damit möchte ich nicht sagen, dass ihr super skeptisch sein sollt. Wie gesagt, ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass man mutig genug ist, dass man sich verletzlich zeigt, aber eben nicht so verletzlich, dass man wirklich irgendwie so einen Schaden annimmt. Ihr kennt die Person nicht und vielleicht ist sie gerade einfach nur die beste Version von sich selbst. Das heißt nicht, dass ihr das Schlimmste annehmen sollt. Das heißt aber einfach nur, dass sie so ein bisschen nüchtern herangeht. Wie gesagt, lernt die Person einfach nur als Person kennen und dann, wenn ihr seht, aha, dieser Crush, den ich hatte, der hat irgendwie auch Sinn gemacht. Also ich hatte ein gutes Gefühl oder keine Ahnung, vielleicht ist die Person nicht so, wie ich angenommen hatte, aber ich mag sie jetzt umso mehr, I don't know. Dann kann man sich nach und nach so ein bisschen drauf einlassen und ich muss auch an dieser Stelle sagen, dass besonders Frauen natürlich auch irgendwie so gedrillt wurden, dass sie denken, dass eine Beziehung das Allerwichtigste ist und ich kann euch sagen, es ist nicht so und ich wiederhole mich, aber ihr habt es wirklich nicht verdient, dass ihr mit irgendeiner Person, mit einem Mann, mit einem Cis-Het-Mann Zeit verbringt, der eure Zeit nicht wertschätzt. Und das gilt aber genauso für queere Situationen. Also ich habe durchaus auch Erfahrungen damit gemacht, dass ich von einer queeren Person nicht so behandelt wurde, wie ich das gerne wollte. Und die Person hat das auch anerkannt. Auf diese Person hatte ich einen richtig krassen Crush, das muss ich jetzt schon sagen. Das war auch einfach die erste queere Person. Also das war für mich ein wahnsinnig aufregendes Gefühl und ich bin mittlerweile zum Glück an einem Punkt in meiner Queerness, an dem ich verstehe, dass ich das loslösen kann von der Person. Also dieser Crush, dieser queere Crush, dieser erste queere Crush, den ich, das ist ein Zungenbrecher, den ich ausgelebt habe sozusagen, den ich mir erlaubt habe, mir erfüllt habe, den kann ich so ein bisschen loslösen von der Person, ja. Sie und ich, wir haben uns ausgesprochen and it's all good. Ich glaube nicht, dass diese Person den Podcast hört und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass ihr jemals draufkommen werdet, von wem ich spreche, aber ich bin voll okay mit der Person und ich bin froh, dass ich das so ein bisschen loslösen kann, dass ich eben, wenn ich an diesen Crush denke, dann denke ich an dieses überwältigende Gefühl von, okay, obwohl ich vielleicht phasenweise noch immer irgendwie so ein bisschen Scham empfinde, einfach nur, weil wir in einer heteronormativen Welt leben, ja, also alle müssen straight sein, das wird irgendwie angenommen. Jede Lebenssituation muss straight gedacht und gelebt werden und das ist einfach sehr belastend und das kann man nicht einfach so loswerden. Aber trotz dieser Scham, die zu dieser Zeit trotzdem da war, habe ich einfach wirklich so viel Schmetterlinge in meinem Körper für mich selbst, ja, weil ich so stolz bin, dass ich diesen Schritt gewagt habe, dass ich für mich selbst eingestanden bin, dass ich mir gedacht habe, nein, also du musst dir das erlauben, du musst es probieren und das war einfach ein wahnsinnig tolles Gefühl, so diesen Crush zu haben und zu denken, oh mein Gott und keine Ahnung und dann erlebt man so Dinge und wo man dachte, was, das passiert gerade mit meinem Crush und der Fall von diesem von diesem hohen Flug, obwohl ich eh schon nüchtern an die Sache herangegangen bin und obwohl ich mehrere Personen zu dieser Zeit gesehen habe und mich nicht festlegen wollte, trotz all dieser Klarheiten, die ich dachte, gegeben zu haben, hat es sich durchaus so angefühlt, als ob ich wirklich auf den Boden knalle, weil dann von heute auf morgen quasi die Situation irgendwie ganz anders war und ich keiner low-key, high-key eigentlich geghostet wurde. Boah, ich pack echt aus, Leute. Also ich muss sagen, wirklich ein selber schuld, wer hier nicht reinhört. Ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich mit einer Sache nicht gerechnet habe, und zwar, dass ich am Tiefpunkt in meinem Leben, an dem ich jetzt gerade bin, zur lustigsten Version von mir selber werde. Also ihr könnt mir gerne dalassen, ob ihr das auch glaubt. Bitte gebt mir Feedback. Aber ich habe das Gefühl, wenn man sich auch den Podcast anhört, dann merkt man irgendwie sind da so Punchlines, die ich selber nicht so ganz kommen sehe. Und egal wie traurig die Situation ist und ohne Spaß, ich merke es wirklich im Gespräch mit Leuten, egal wie krass es ist, was ich gerade erzähle oder wie belastend, ich schiebe dann irgendeinen Kommentar nach oder eine Anekdote oder einen Vergleich und die Leute hauen sich wirklich ab. And I love it. Und ich glaube, es ist einfach mein Coping-Mechanism, dass sich mein Kopf denkt, weißt du was, jetzt leben diese ganzen Gedanken mietfrei in deinem Kopf. Jetzt kannst du sie einfach rauslassen. So, jetzt ist eh schon alles egal. Und ich liebe das einfach. Ich würde jetzt gern zur Vigate-Einsendung der Woche kommen. Denn ich muss echt sagen, da habe ich mir schon gedacht, nein, das geht wirklich nicht. Und zwar, er meinte, er ist nicht bereit für etwas Neues. Und schreibt eine Woche später, wie geht's? Natürlich kenne ich jetzt den Kontext nicht, weil diese Einsendungen ja natürlich kurz sind, aber war das so quasi der Abschied und er meldet sich jetzt komplett randomly und das ist so quasi die Ausgangslage oder ist da quasi eine Freundschaft, auf die man sich geeinigt hat? Das weiß ich nicht, das wäre jetzt so meine Frage. Ich gehe jetzt mal von ersterem aus, denn wenn man sich darauf einigt, dass man Friends ist, ist es ja okay, dass jemand fragt, hey, wie geht's? Also, finde ich schön, wenn Friends fragen, wie es mir geht. Und noch schöner, wenn ich ehrlich antworten kann. Und ich glaube, falls es also ein Abschied war, dann würde ich die Nachricht genau als das nehmen, was sie ist. Nämlich, er fragt nach, wie es dir geht. Kann gut sein, dass er die Nachricht eigentlich anders meint oder dass er vielleicht eine andere Intention hat. Aber ich würde auf gar keinen Fall irgendwas hineininterpretieren. Also wirklich, auf gar keinen Fall. Dann soll er halt Klartext sprechen. Hat er ja vorab auch, also von der Woche. Ich glaube, du könntest ihn auch einfach fragen, warum er sich meldet oder ihm auch einfach sagen, dass es dir halt leichter fällt, wenn ihr keinen Kontakt habt. Ich weiß halt nicht, was der Fall ist, aber was auch immer es ist, du kannst es eh auch kommunizieren. Er hat aber in jedem Fall sehr klar zum Ausdruck gebracht, wo er steht. Also, solange nichts Gegenteiliges behauptet, bleibt das auch einfach so. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich persönlich, ich würde gar nicht antworten. Wenn er mir das kommuniziert hat, dann ist das so. Es ist eh gut, dass er gesagt hat, was er will, beziehungsweise was er nicht will. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was die Ausgangslage ist, ob da irgendwie viel Vorgeschichte ist und du bist jetzt irgendwie verletzt. Das würde mir natürlich total leid tun. Aber grundsätzlich gut, dass er gesagt hat, dass er nicht bereit ist. Das Letzte, was du brauchst, ist einen Mann, der nicht bereit ist. Denn ganz ehrlich, sehr, sehr viele Frauen enden sowieso in Beziehungen, wo sie dann quasi ein Kind gebären und dann ein weiteres Kind haben, um das sie sich kümmern müssen, nämlich um den Mann an ihrer Seite, weil der auch so groß geworden ist in dem Gedanken, dass die Care-Arbeit bei Frauen oder bei werblich sozialisierten Personen picken bleibt. Und deswegen bin ich so, also wenn er sagt, er ist nicht bereit, dann ist das vielleicht schmerzhaft, aber ich würde es wie ein Pflaster abziehen und einfach sagen, passt dann nicht. Du hast es echt nicht verdient und ich finde, man muss sich doch selber schützen und ich würde mich auf jeden Fall schützen vor Verletzungen und Enttäuschungen, die ich an diesem Punkt als sehr hoch einschätze. Also ich glaube, der Risikofaktor ist zu hoch. Das zahlt sich für dich nicht aus. Danke. Schade, dass ich meine Zeit mit dir vergeudet habe. Schön, dass du gehst, sozusagen. Denn das allerletzte, was du willst, ist, dass ein Mann von dir Care-Arbeit fordert, aber kein Commitment gibt. Und manchmal ist dieses, ich bin nicht bereit für was Neues, so ein bisschen die Basis für, wir können uns sehen und so, aber ich will nicht, dass du irgendwas von mir erwartest, weil ich habe dir von Anfang an gesagt, ich bin nicht bereit. Von daher, gut, passt, du bist nicht bereit, dann bin ich auch nicht bereit, dir meine Zeit und meine Liebe und meine Aufmerksamkeit zu schenken, denn ich habe es wirklich verdient, dass ich das mit jemandem mache, der das auch für mich bis zu einem gewissen Grad, das ist nicht transactional sozusagen, aber trotzdem kann man gewisse Bedürfnisse auch hoffentlich innerhalb der Beziehung stillen, und wenn das nicht geht, dann okay, dann geht's nicht. So. Ja, und ich glaube, passend zur Folge dachte ich mir, ich weiß nicht, wie viele von euch dieses Lied kennen, aber Crush von Jennifer Page finde ich sehr, sehr passend zum Thema. Und jetzt gibt's kurz ein Trigger Warning, ja, denn ich möchte über etwas mir sehr Wichtiges sprechen, bevor wir jetzt abdrehen, und ich würde mir sehr wünschen, dass ihr dran bleibt, wirklich, das dauert jetzt noch maximal 5 Minuten, aber das ist mir sehr wichtig, okay, ihr Hasen? Der Tag, an dem diese Folge erscheint, ist der 11.07., ja, das ist der Gedenktag von Srebrenica. Srebrenica war ein Genozid, das in Bosnien-Herzegowina passiert ist, aber um ehrlich zu sein, sagen Expertinnen wie zum Beispiel die Journalistin Melina Borczak, die auch schon in meinem Podcast war, nämlich ganz am Anfang, bitte hört euch die Folge unbedingt an. Ich finde sie legendär. Sie ist so eine wichtige Journalistin in Deutschland. Sie korrigiert die ganze Zeit so extrem fatale Fehler in der Berichterstattung, wenn es um Genozide geht und auch speziell natürlich Bosnien-Herzegowina. Auf jeden Fall, Melina Borczak sagt, dass Bosnien-Herzegowina, da ist 4 Jahre lang ein Genozid passiert. Nämlich nicht nur in Srebrenica, aber der 11. Juli gedenkt Srebrenica. 8.372 Personen wurden ermordet vom serbischen Militär unter der Führung von Ratko Mladic, okay? Bitte erklärt mir, warum wird Ratko Mladic als Kriegsheld gefeiert, heute wie damals, unten genauso wie innerhalb der Diaspora? Und ich glaube, die allermeisten Menschen, die nicht in der Community sind, wissen nicht, was das für ein großes Problem ist. Und das Problem an der Sache ist mitunter auch, dass es sehr wohl Personen gibt mit einer Plattform aus der Ex-EU-Community, speziell auch aus der serbischen Community, die sehr wohl etwas dazu sagen könnten und wo es auch so super wichtig wäre, dass sie was sagen. Aber fragt gerne mal euren Jugo-Kollegen eures Vertrauens, also Jugo unter Anführungszeichen, oder euren liebsten Jugo-TikToker, ob er Srebrenica als ein Genozid anerkennt. Und wenn er Nein sagt, dann wisst ihr spätestens jetzt nach dieser Folge, wo ihr ihn politisch zu verbuchen habt. Denn ich sage euch jetzt noch eine andere Sache. Rechte schütteln sich die Hände, ganz egal, ob sie Wolfgang, Milorad oder Herbert heißen. Ja? Der Punkt ist der, dass wir verstehen müssen, dass es extreme rechte Gefahren gibt, die in Bosnien-Herzegowina und Serbien lauern. Ja? Und Innenminister Nehammer zum Beispiel, der schüttelt sich die Hände mit Vucic, das ist der Präsident von Serbien. Er ist aber auch der Ziehsohn von Šešelj, und das ist ein Kriegsrhetoriker und ein nicht verurteilter Kriegsverbrecher, der unter anderem im Krieg meinte, dass er kroatischen Personen in diesem Fall mit rostigen Löffeln die Augen auskratzen möchte. Das findet man auch auf YouTube, wenn man ein bisschen recherchiert. Das heißt, ich will eigentlich damit sagen, dass wir wirklich uns bewusst sein müssen, dass diese rechten Ideologien natürlich grenzüberschreitend passieren. Und wir können nicht die Augen verschließen vor der Tatsache, was in Srebrenica passiert ist. Und ich muss an dieser Stelle in aller Dringlichkeit sagen, es kann eigentlich nicht sein, dass die Verantwortung, Srebrenica zu gedenken, darüber zu sprechen, den Krieg aufzuarbeiten, auf den Schultern der Betroffenen lastet. Das geht einfach nicht. Es gibt wirklich viele wichtige bosniakische Stimmen, aber ich merke einfach, abgesehen davon sagt irgendwie niemand was. Nur so vereinzelt Leute wie zum Beispiel Pero von SOS Balkanroute, da kann man damit rechnen. Aber in den allermeisten Fällen schweigen. Und das ärgert mich dann besonders bei jenen Personen, einerseits aus der kreativen linken Bubble, die gefeiert werden von, keine Ahnung, in welchen Museen und die dies und jenes machen und dann aber auch komplett unreflektiert einfach Fotos von zum Beispiel Ceca posten, und Ceca ist eine Turbo-Volkssängerin aus Serbien, die aber auch einfach die Ehefrau von dem Paramilitärchef Željko Raznatović, besser bekannt als Arkan, war. Und Arkan ist ein Monster, okay? Der hat gemordet, Dörfer zerstört. Das war wirklich einfach, also wirklich ein ganz ein übler Typ. Und Ceca zusammen mit ihm zeigt sie so ein bisschen symbolisch, was in Serbien eigentlich alles schief läuft. Und es beunruhigt mich, dass Menschen, die eben nicht aus der Ex-EU-Community sind, nicht wissen, was abgeht, ja. Die FPÖ ist natürlich nicht weit, wenn es um Rechte geht. Die hofieren Milorad Dodik, das ist der Präsident der Republika Srpska, ja, und das ist ein extrem rechter Politiker, der als Putins bester Mann am Balkan gilt, okay. Das ist echt auch eine große, große Gefahr. Und ich warne seit vielen Jahren davor und auch andere Expertinnen machen das, aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ist es dann trotzdem wichtiger, dass man irgendwie hergeht und lacht über irgendwelche Personen, die so ein bisschen Jugo-Akzent nachmachen, obwohl sie eigentlich eh komplett fehlerfrei Deutsch sprechen, die so ein bisschen Ausländer spielen, damit dann das österreichische Publikum lacht, aber in Wahrheit nicht mal überlegen, ihre Plattform zu nutzen und zu sagen, hey, schaut mal, das war ein Unrecht und das darf nicht passieren. Also gerade jetzt müssen wir wirklich darüber sprechen, dass das eigentlich nicht sein kann, dass Menschen dann auch so sagen, naja, ich bin nicht politisch, ich will nicht politisch sein. Aha, du kannst also gesellschaftspolitische, keine Ahnung, Pointen machen, wenn es dir gerade passt. Du kannst von deinem Migrationshintergrund profitieren, wenn es gerade passt. Aber du willst jetzt nicht drüber reden, was in Srebrenica passiert ist. Aha, okay. Woran könnte es wohl liegen? Naja, ich weiß nicht. Ich habe kein gutes Gefühl, aber ich möchte euch mit einem guten Gefühl gehen lassen und deswegen möchte ich euch dringend ans Herz legen, den Accounts, die ich unten verlinke in den Shownotes, zu folgen, nämlich Melina Borczak. Wie gesagt, hört euch die Folge an, alles stabil. Sie ist legendär, wirklich, die ist extrem gut angekommen. Folgt Selma Jachisch, das ist eine Überlebende, ja. Schaut euch an, was Emina Mujagic zu sagen hat, das ist eine Journalistin. Und ich glaube, ihr könnt auch einiges an Eigenrecherche leisten, aber ich glaube, wenn ihr diesen Accounts folgt, dann seid ihr schon mal so ein bisschen ausgestattet und versteht, wie absolut tragisch das war, was in Srebrenica passiert ist. Ich möchte euch gerne entlassen mit dem Gefühl, dass nicht alles, aber viel okay wird, dass ihr nicht alles kontrollieren könnt, aber sehr wohl euer Handeln. Ihr könnt vielleicht nicht kontrollieren, was jemand zu euch sagt, aber ihr könnt kontrollieren, wie ihr darauf reagiert. Und das klingt sehr banal, aber wir vergessen es immer. Ich werde stetig daran erinnert, zu atmen von meinem Bestie. Werde ich erinnert, dass ich atmen muss von meiner Therapeutin. Werde ich dazu tendiere, nicht zu atmen irgendwie, manchmal, wenn ich so gestresst bin. Das klingt auch so weird, aber ich möchte euch dazu ermuntern, viel zu atmen. Ich mache jetzt keine Yoga. Folge daraus. Ich bin jetzt auch schon fertig. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen von dieser Folge. Ich hoffe, ihr seid okay damit, dass ich eigentlich weitestgehend leichtherzig ein Thema gewählt habe, wobei natürlich alles politisch ist, wie ihr wisst. Aber es ist mir einfach wichtig, dass ich am 11.07. nicht sage, hey, Srebrenica ist passiert, never forget. Wir müssen jeden Tag gegen Rechts kämpfen, nicht nur gegen deutsche, gegen österreichische Rechte, auch gegen serbische Rechte. Sagt mir, wie gesagt, wie ihr meine Stimme so fandet. Und eine Sache noch, hey, wir haben die 1000 geknackt. Wir haben die 1000 Bewertungen geknackt, 4.9. Wisst ihr, wie froh ich darüber bin? Ich kann euch gar nicht sagen, wie schön das für mich ist, dass ich das gesehen habe. Ich weiß, es ist auch vielleicht für andere eine Kleinigkeit und macht jetzt auch nicht viel aus, aber mir hat es viel bedeutet zu sehen, man muss manchmal einfach so ein bisschen konstant daran erinnern, was man gerne möchte und dann passiert das vielleicht. Und ihr habt das ermöglicht, also danke an alle Personen, die mir 5 Sterne gegeben haben oder halt eine gute Bewertung. Trinkt viel Wasser, schaut auf euch und bis bald. Gute Nacht oder guten Morgen, je nachdem.